Er nimmt dich an die Hand, will dir Mut und Freude geben, an jedem neuen Tag das Leben zu entdecken, weil er uns so viel gab. Einfach genial, dass es dich gibt, einfach genial, dass Gott dich liebt, einfach genial, dass du unendlich voll bist. Einfach genial, dass es dich gibt, einfach genial, dass Gott dich liebt, einfach genial, dass unter Gott die Liebe geht. Das Leben ist voll Abenteuer, es geht mal auf und auch mal ab. Doch mit Freunden an deiner Seite wird Hilfe niemals knapp. Bist du enttäuscht oder auch verärgert und hast sogar nichts Lust, erinnere dich, dass du genial bist, dann vergib dir bald dein Frust. Einfach genial, dass es dich gibt, einfach genial, dass Gott dich liebt, einfach genial, dass du unendlich wertvoll bist. Einfach genial, dass es dich gibt, einfach genial, dass Gott dich liebt, einfach genial, dass unter Gott die Liebe
geht. Ja, einfach genial, dass ihr heute alle da seid. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst hier. Schön, dass sich die Reihen füllen.
Mensch, tolles Lied! Das habt ihr extra für mich gesungen. Das ist aber schön. Einfach genial, dass es mich gibt.
Ja, hallo Zottel.
Hallo Daniel. Hallo ihr alle.
Schön, dass du uns mal wieder besuchst.
Ja.
Welches Lied meintest du jetzt?
Naja, das gerade eben, Mensch Daniel, einfach genial, dass es mich gibt. Das ist toll, dass ihr das für mich gesungen habt extra.
Ja, Zottel, das ist genial, dass es dich gibt. Aber das Lied gilt ja nicht nur für dich.
Nicht? Och, ich dachte, das habt ihr extra nur für mich gesungen.
Nein, Zottel, das Lied ist für alle, die hier sind und das gilt auch für alle hier.
Ach so, na gut.
Und nicht nur, dass es genial ist, dass es jeden hier gibt, sondern dass es mega genial ist, dass Gott einen jeden liebt, der hier ist. Und dass jeder für Gott richtig wertvoll ist.
Ah, Daniel, schau mal, ich hab da was gesehen. Oh, da sind Schultüten. Die sind für mich. Oh, ich freue mich schon so. Was ist denn da drinnen?
Also Zottel, Bescheidenheit war noch nie deine Sache, oder?
Doch, bin ganz bescheiden. Hey, was
Nein.
meinst du denn damit?
Nein, Zottel, die sind nicht für dich. Du bist doch letztes Jahr schon in die Schule gekommen.
Ja, und jetzt komme ich in die zweite Klasse und da bekomme ich zwei Schultüten. Toll, oder? Hast du nicht gewusst, Sister?
Zottel, du meinst wohl, dass man jedes Jahr so viele Schultüten kriegt, wie man in die nächste Klasse kommt?
Na klar, warum wusstest du das nicht?
Das wird dann irgendwann ziemlich viel, oder?
Ist doch
Nein.
toll.
Nein, Zottel, nein. Eine Schultüte bekommt man nur, wenn man in die erste Klasse kommt.
Ach,
weil das ist ein ganz neuer Lebensabschnitt. Es beginnt etwas völlig Neues.
Oh, finde ich aber schade. Aber weißt du was? In meiner zweiten Klasse beginnt auch was völlig Neues. Da bekomme ich eine neue Lehrerin. Und die kenne ich gar nicht. Und weißt du, wenn die sich dann über meine schöne Knubbelnase lustig macht, was ist denn dann?
Zottel, hat sich in der ersten Klasse jemand über deine Nase lustig gemacht?
Nein, die waren alle ganz lieb.
Na siehst du, Zottel, warum sollte es jetzt anders sein? Meist macht man sich viel zu viele Sorgen über irgendetwas und hat ganz falsche Vorstellungen.
Ja, aber wie kann ich denn wissen, dass es gut wird? Woher soll ich das denn wissen?
Naja, Zottel, wissen kann man das nie. Aber so wie die Conny vorhin gesungen hat, wie genial Gott dich liebt, kannst du sicher sein, dass er auf dich aufpasst. Es gibt so ein Kinderlied, das ist mir gerade eingefallen. Gott, Gott, Gott geht mit, worauf du dich verlassen kannst. Gott, Gott, Gott geht mit, Gott begleitet dich.
Stimmt, das kenne ich. Soll ich das mal vorsingen, Daniel? Gott, Gott, Gott geht mit, worauf du dich
Super.
Das hat mir meine Mama immer vorgesungen. Irgendwie so ähnlich.
Deine Mama hat dir das immer vorgesungen?
Ja.
Na, siehst du, aber das sind so Sachen, das vergisst man dann wieder, dass Gott mitgeht zum Beispiel.
Naja, und letztes Jahr, da wo ich in die Schule gekommen bin, da habt ihr dann auch für mich gebetet, stimmt's? Weißt du das noch?
Ja, richtig. Und das machen wir hier immer so. Auch das wollen wir heute wieder so machen. Für unsere Erstklässer beten, für die, die in die Schule kommen, für die ein ganz neuer Lebensabschnitt beginnt. Und auch für die, die jetzt zum Beispiel in eine neue Klasse kommen oder die Schule wechseln oder eine Berufsausbildung anfangen oder auf die Universität gehen.
Hallo, und dann betet ihr auch für mich?
Klar, das ist doch ganz wichtig, Gott dabei zu haben, wenn man etwas Neues beginnt.
Na gut, dann betet mal und denkt auch an mich. Weißt du, ich muss jetzt wieder zu meiner Mama. Nicht, dass die sich wieder Sorgen macht.
Bist du schon wieder ausgebüxt und deine Mama weiß überhaupt nicht, dass du hier bist?
Sag ich dir nicht. Ich muss jetzt los. Tschüss, Daniel.
Ach, dieser Zottel. Ja, tschüss, dann mach hin, dass
und
deine Mama sich nicht sorgt.
Tschüss, ihr alle. Und einen guten Schulstart. Und weiß ich nicht noch was für einen Start. Tschüss.
Tschüss, Zottel. Tschüss. Ja, dieser Zottel. Ich darf fragen, ihr habt es ja schon gehört, es ist eine Tradition, aber eine ganz tolle und gute Tradition, wie ich finde, für unsere Erstklässer zu beten, unsere Erstklässer, also die, die jetzt in die Schule kommen, auch zu segnen. Ich möchte mal fragen, haben wir Kinder hier, die jetzt die Woche in die Schule kommen, ganz neu? Ah. Du nicht? Wäre auch kein Problem. Nein, ist nicht. Okay, aber die Sarah kommt in die Schule. Dann darfst du mal vorkommen und bring mal deine Mama mit. Gut, bist du schon aufgeregt? So ein bisschen, ne? Ja, das ist ein ganz blödes Ding, da jetzt was ganz was Neues, aber hast ja vom Zottel gehört, der Zottel hat es auch geschafft. Und wir wollen jetzt für dich beten. Deine Mama legt dir die Hände auf. Ich bitte die ganze Gemeinde mit aufzustehen dazu, weil wir alle jetzt quasi für dich beten und ich bringe das einfach stellvertretend rüber und wir stellen dich jetzt unter den Segen Gottes, dass du behütet und beschützt bist in der Schule. Herr, ich danke dir, dass wir für unsere Kinder beten dürfen. Ich danke dir, dass wir sie segnen dürfen und dass du deinen Segen schenkst, dass du deinen Segen dazu gibst. Und ich bitte dich jetzt ganz speziell für die Sarah, ich bitte dich, dass du sie umgibst, dass du sie behütest und beschützt und dass sie das spürt, dass sie deine Liebe wirklich spürt, deine Gegenwart und deinen Schutz. Ja, und ich segne sie für die Schule. Ich bitte dich, dass sie dort ganz neue Freundinnen findet, dass sie Spaß hat am Lernen, dass die Lehrer echt nett sind und das, was sie vermitteln wollen, wirklich gut rüberbringen können. Herr, ich bitte dich einfach um deinen Segen und ich segne dich jetzt, Sarah. Ja, die ganze Gemeinde segne dich jetzt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, und dann darfst du dir eine Schultüte raussuchen, nur eine, weil du kommst in die erste Klasse, ne? Eine Schultüte darfst du dir raussuchen, auch wenn die andere vielleicht runterfällt. Warte, ich halte die mal eben fest. Genau, das habe ich mir schon gedacht. Ich weiß gar nicht, warum. So. Dann hat der Zottel ja schon ein wenig angedeutet, oder ich, dass wir nicht nur die Erstklässler segnen, sondern auch die, die jetzt was Neues beginnen. Sprich, die in eine neue Klasse kommen und da ein bisschen Angst haben oder die die Schule wechseln, eine weiterführende Schule gehen, die eine Ausbildung beginnen, die das Studieren beginnen, die vielleicht die Ausbildung fertig haben und jetzt einen neuen Job beginnen. Für all die, ist da jemand da, den das betrifft? Die heben einfach mal die Hände. Keiner da, der irgendwas Neues beginnt? Okay. Also ich weiß, dass mein Tim dann das Studieren anfängt und dass der Simon eben mit der Schule auch fertig ist und auch noch was sucht. Also da ist auch was Neues im Gange. Und ich denke, ihr kennt auch den einen oder anderen. Für die wollen wir jetzt beten, auch wenn sich vielleicht jetzt einer nicht getraut hat. Und das würde ich den Mike jetzt überlassen. Mike, betest du und segnest du bitte.
Ja, und ich möchte es gerne ausweiten, denn zum Beispiel bei uns ist es so, dass Johanna und Paula, sagt Kerstin, sie meint damit, dass ihr jetzt gesegnet werden sollt. Ganz kurz zur Erläuterung jetzt für das nächste Gebet. Zum Beispiel bei uns zu Hause kommt kein Kind in die Schule. Aber ich habe 4 Kinder und ich weiß, dass das kommende Schuljahr für jeden eine große Aufgabe ist, für jeden auf seine Art und Weise. Zum Beispiel unser Sohn, der Daniel, das ist jetzt auf der Realschule Abschlussklasse. Dann verschiedene andere Sachen, wo wirklich was Neues, Großes ansteht, eine richtig neue, große Etappe. Und dafür möchte ich beten für diese neue Etappe. Für mich persönlich ist es übrigens auch so, dass ich es in meinem Dienst erlebe, dass eigentlich nach der Sommerpause immer eine besondere Etappe kommt. Und von daher sei eingeladen. Und wenn du magst, steh auch dafür auf. Ich möchte dafür besonders beten, dass du gut in diese neue Etappe reinkommst und dieses Land auch wirklich einnimmst, was vor dir liegt. Weil du vielleicht spürst, diese nächsten ein, zwei Monate, das ist eigentlich eine besondere Zeit, wo ich in etwas Neues reinkommen soll. Vielleicht auch geistlich, sei herzlich eingeladen. Dafür möchte ich jetzt beten. Du kannst es vom Herrn auch durch dein Aufstehen ausdrücken. Musst du nicht, aber manchmal ist es gut, auch so durch sein Körperding Ausdruck zu geben. Okay, ich bete. Jesus Christus, ich preise dich, du bist der Gott, der in Bewegung ist. Herr, du hast uns als lebendige Wesen geschaffen und nicht umsonst haben wir Beine, weil wir immer in Bewegung sind. Aber Herr, wir sind auch als Menschen in Bewegung, die sich entwickeln und hoffentlich auch als deine Jünger, die auf dem Weg sind. Herr, Bewegung ist für dich normal und du sendest uns, du führst uns. Herr, ob das im Geistlichen ist oder ob das jetzt in Schule und Arbeit, Familie, in Beziehung ist, Herr, und so bitte ich dich jetzt um Mut als erstes. Ich bitte dich, dass du Mut in die Herzen gibst. Ob jetzt ein Herz jung oder alt ist, ich bete, dass du Mut in die Herzen gibst. Bitte gib Gnade. Bitte gib Hoffnung und Freude, Gutes zu erwarten, denn du bist ein guter Gott. Du sendest zum Guten, Herr, wo Gutes bei rauskommen soll. Ich lobe dich, guter Vater. So bete ich um Hoffnung, um gute Erwartung. Ich bitte dich um Freude und Weisheit. Bitte rüste zu, dass derjenige, der jetzt spürt, es ist für mich dran, ja, hier ist ein neues Land, hier ist ein neuer Schritt, Herr, dass du Zurüstung gibst, dass derjenige spürt, du bist da, du bist der Gefährte. Du stehst im Rücken. Jemand steht nicht an der Wand, sondern du stehst dahinter und du stärkst den Rücken. Herr, ich preise dich. Und so segne ich dich jetzt im Namen Jesu. Nimm deinen nächsten Schritt, nimm deine nächste Etappe, sei mutig und stark mit Jesus Christus, dem heiligen Gott, der dein Freund ist. Amen.
Vielen Dank, Mike. Dann darf ich jetzt die Kerstin mal nach oben bitten. Du kannst das Mikro von Mike nehmen oder das Kanzelmikro. Auch Kerstin will uns von was erzählen, was neu ist, aber doch nicht ganz so neu. Kerstin, erzähl einfach.
Genau, hallo. Wir haben ja im Rahmen dieser Sammeln in der warmen Jahreszeit begonnen, mit den Teenies zusammen alle zwei Wochen uns zu treffen während des Gottesdienstes. Wir sind so 10 bis 12 Teenies, Daniel und ich leiten die Gruppe und das war eine wirklich schöne Zeit, aber sie war begrenzt bis zu den Sommerferien und wir haben uns entschieden, alle zusammen, dass wir weitermachen wollen. Und weil wir das ja Open Summer genannt haben, also offener Sommer, wir wollen uns im Sommer treffen, das passte irgendwie für den Winter nicht mehr so richtig. Und deswegen hatten wir uns, oh, man sieht das nicht so gut, ne? Die Astrid hat uns ein neues Logo gemacht. Ihr seht es vielleicht, da in der Mitte ist euer Logo, unser Logo, was schon mal gab, Baptisten Forchheim. Und darunter steht kurz Teen Church. Das könnt ihr nicht so gut lesen. Das wird bestimmt besser, wenn wir mal irgendwann technisch aufrüsten. Genau, also wir sind jetzt Teen Church. Wir treffen uns weiterhin alle zwei Wochen während des Gottesdienstes. Wir können immer euer Gebet gebrauchen und wir können auch eure Werbung gebrauchen, weil das ist eine offene Gruppe. Alle sind herzlich eingeladen. Wir spielen viel, wir haben Spaß miteinander. Wir wollen was von Gott hören und lernen. Und wir sind ein Teil der Gemeinde und fühlen uns auch so. Und um das auch weiter auszuweiten, dafür sind wir da. Also wir wollen integrieren, genau, und hoffen, dass ihr uns dann auch mit unserem Leben, was wir so mitbringen, vielleicht auch aushaltet manchmal. Ich hoffe, dass ihr uns noch viel sehen werdet. Genau, das ist das eine, was ich sagen wollte und ich muss noch einen ganz kurzen Werbeblock einschieben. Und zwar nutze ich das mal, dass ich das Mikrofon habe. Im Sommer waren wir jetzt viel unterwegs und haben natürlich als Familie Urlaub gemacht, aber bevor wir das gestartet haben, waren wir auf der Zeltstadt. Und die Zeltstadt ist normalerweise ein Ort mit 2000 Leuten, die dort 10 Tage lang zelten und wo es ganz viel Programm gibt für jede Altersgruppe gemäß, mit viel Lobpreis und viel Gebet und es wird viel angeboten und es war für uns oder für die meisten von uns eine große Zeit des Auftankens. Und gerade für Leute, die viel mitarbeiten, ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen, kümmert euch darum, dass ihr auch mal einfach raus seid und einfach Leute seid, die einfach nur mitnehmen dürfen und wie Konsumenten sein dürft, aber ihr dürft euch wieder auftanken lassen von Gott. Und das ist zumindest bei mir passiert, ich glaube bei vielen in unserer Familie, und ich würde euch das sehr wünschen. Nächstes Jahr habe ich vor, da wieder hinzufahren, und fühlt euch eingeladen dazu.
So, ich darf euch sagen, der neue Beamer ist schon da. Das heißt, das Logo werden wir nächstens besser sehen. Genau, jetzt hat die Kerstin noch was vergessen. Dann mal los.
Ich habe noch was vergessen. Also mein Auftrag war ja, euch Kinder einzuladen. Ich mache nämlich heute den Kindergottesdienst. Und wer sich jung genug fühlt, mit mir in den Kindergottesdienst zu kommen, der kommt doch mit jetzt mit nach draußen. Wir treffen uns draußen.
Also alle Kinder dürfen jetzt mit an die frische Luft. Kerstin hat bestimmt was Tolles vorbereitet. Ich habe eine Textlesung für uns, auch ein bisschen vorbereitend auf die Predigt. Wir lassen erstmal ein bisschen Ruhe einkehren. Die Textlesung steht in Johannes 8, sind die Verse 31 bis 32. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, ich möchte mit uns noch beten. Ich habe für diesen Gottesdienst noch nicht gebetet und ich möchte das jetzt einfach tun. Herr, ich danke dir, dass wir hier in Freiheit Gottesdienst feiern dürfen. Ich danke dir auch für die Kinder, die jetzt da waren und draußen den Gottesdienst feiern. Ja, und ich bitte dich, dass du diese Feier, diese Gottesdienstfeier segnest, dass du diesen Raum einnimmst, dass du wirklich spürbar hier bist, weil es geht um dich. Und ja, wir Menschen sind so, wir müssen auch immer ein bisschen was spüren, wir müssen das fühlen. Und ich bitte dich, dass du uns begegnest, dass du uns erfüllst in diesem Gottesdienst, dass wir auch auftanken können, so auch wie die Kerstin gerade so erzählt hat, dass wir auftanken können für die Woche, die vor uns liegt, für den Weg, den wir noch vor uns haben mit dir zusammen, dass du uns da einfach lehrst und uns füllst. Ich danke dir, dass wir mit deiner Gegenwart rechnen dürfen, dass du ein lebendiger und erfahrbarer Gott bist. Amen. So, ich komme zu den Bekanntmachungen. Bei uns ist einiges los, aber vorher hat mir der Dieter noch gesagt, hat er Grüße mitgebracht. Vielen Dank, Dieter. Wer es nicht verstanden hat, Dieter war im Urlaub in Zittau und lässt die Gemeinde in Zittau lässt herzlich grüßen. Hat noch jemand Grüße? Dann will ich das nicht unterbinden. Ist nicht der Fall. Gut, dann kommen wir zu den Bekanntmachungen.
Entschuldigung, ich habe Grüße mitgebracht.
Du darfst.
Und zwar, es hat sich wunderbar ergeben, dass wir auf der Rückfahrt von unserem Dänemark-Urlaub dort vorbeikamen, wo der Moritz Allersmeier Pastor ist. Der Moritz Allersmeier sagt dir vielleicht nicht sofort etwas, das war dieser feine Mann Gottes bei meiner Einführung, der hier auch gepredigt hat und so weiter. Und es hat sich so ergeben, dass der nun gerade da auch seine Einführung hatte. Und da war ich in der EFG Schöningen sozusagen kurz zu Besuch und möchte von der EFG Schöningen grüßen.
Vielen Dank, Mike.
Und von Moritz Allersmeier natürlich auch. Ja.
Letzten Sonntag war Bernhard und Bärbel Strohmer hier. Die haben verschiedene Leute eingeladen zum Open-Air-Gottesdienst nach Bad Staffelstein. Nun findet dieser Gottesdienst nicht zu dem angegebenen Zeitpunkt statt und die Strohmers wissen nicht mehr, wen haben sie alle eingeladen. Deswegen soll ich euch ausrichten, dieser Gottesdienst findet nicht am 19. September, sondern erst am 26. September um 16 Uhr statt. Deswegen für euch diese Info. Aber auch die nicht von Ihnen persönlich eingeladen worden sind, dürfen natürlich dahin kommen. Am 18. und 19. September gehen unsere Ältesten auf Klausur und bitten um euer Gebet. Am 18. September, am Samstag, findet der Marsch für das Leben in Berlin statt und da möchte uns der Armin etwas weitergeben.
Ja, ich möchte dafür werben. Werbeblock haben wir gerade schon gehört. Wir haben Kinder gesehen. Die Kinder würde es nicht geben, wenn sie abgetrieben worden wären. Und es werden in Deutschland nach wie vor ca. 100.000 Kinder abgetrieben, jedes Jahr. Und am Samstag findet der Marsch für das Leben in Berlin wieder statt. Möchte ich dafür einladen zum Bundeskanzleramt. Die Merkel wird wahrscheinlich nicht rausschauen, das macht sie normalerweise eben nicht. Aber da fangen wir an. Ist es nicht beschwerlich, man läuft nur 3 Kilometer circa, ganz gemächlich und sehr langsam. Es ist sicherlich ein Erlebnis für jeden, der mit ist, weil da kann man mal auch Anfeindungen erleben. Ist ja merkwürdig, wir würden ganz ruhig laufen, würden nichts sagen, aber um uns herum kommen nur Hasstiraden. Und das ist ja eigentlich verwunderlich. Es gibt ja viele gesetzliche Vorschriften, da gibt es sachlichen Austausch, okay, da streiten sich Leute. Aber zu diesem Thema weltweit, man erlebt jetzt in Texas, ist das mit extremen Hass erfüllt. Und ich möchte euch noch kurz drei Punkte sagen, wo ich sage, wie verrückt ist doch Deutschland geworden und überhaupt die Welt. Welche Wertevorstellungen? Gestern in der Zeitung, Haftstrafe für Misshandlung eines Säuglings. Vollkommen richtig, sage ich. Die Frau soll 5,5 Jahre bekommt sie, weil sie ihren Säugling, den Neugeborenen, misshandelt hat. Hätte sie das 6 Monate oder 7 Monate vorher gemacht, wäre überhaupt nichts passiert. Die Krankenkassen hätten das sogar bezahlt. Der Staat als Dienstleister tritt da auf, stellt die Kliniken zur Verfügung, wäre überhaupt kein Problem. Nur das gleiche Opfer, nur 6 Monate Unterschied. Frage ich mich, was ist der Unterschied? Anderes Beispiel, wie verrückt, auch gestern noch drin. Ein Brite hat aus Afghanistan, wir erinnern uns vor 2 Wochen oder 3 Wochen, wie das war, der hat ein Flugzeug geschartert und hat 150 Katzen und Hunde ausfliegen lassen aus Kabul. Während Menschen, Tausende von Menschen nicht rauskamen, aber Hunde und Katzen, die konnten rauskommen. Und das Verrückte ist ja noch, die Hälfte der Briten, heißt es, sind der Meinung, dass das Menschenleben nur knapp die Hälfte meinen, dass das Menschenleben mehr zählt als von Tieren. Und 40% halten das Leben von Menschen und Tieren gleichwertig. Sagt nicht der Schöpfungsauftrag, der Mensch soll herrschen, auch über die Tiere. Aber der Mensch und der Tier ist gleichgestellt. Und der dritte Punkt, das EU-Parlament hat ein Menschenrecht auf Abtreibung verabschiedet. Da steckt noch sehr viel mehr dahinter. Menschenrecht auf Abtreibung, das bedeutet, wenn ein Arzt sich weigert, eine Abtreibung durchzuführen, dann verweigert er die medizinische Versorgung und bedeutet, er kann strafbar gemacht werden. Das heißt, die Gewissensfreiheit, die bisher die Ärzte noch hatten, die wird dadurch ausgehebelt. Und was sagt die deutsche Bundesregierung? Die deutsche Bundesregierung, die hat im Juni dieses Jahres ein Gesetz verabschiedet, nachdem ab 2024 die Tötung von ungeborenen Küken nach dem 6. Tag der Bebrütung nicht mehr erlaubt ist. Wieso? Weil ein Küken dann Empfindungen haben darf. Schmerzempfinden. Man schließt nicht aus, dass ein Küken Schmerzempfinden hat nach dem 6. Tag der Bebrütung. Hat ein Embryo vielleicht nicht auch Schmerzempfinden? Von daher möchte ich nochmal sagen, ich finde, wir sehen, wie unsere Wertvorstellungen total absurd geworden sind mittlerweile. Und von daher finde ich, ist es umso wichtiger, dass sich die Christen, wir eigentlich auch aufstehen und sagen, wie wichtig doch das Leben ist, was Gott uns geschenkt hat. Und da möchte ich eben Werbung machen. Es fährt ein Bus von Forchheim nach Berlin und zurück am gleichen Tag, am Samstag. Und wer da Interesse hat, wer sich angesprochen fühlt, soll mich bitte ansprechen. Danke.
Vielen Dank, Armin. Den Samstag, drauf findet eine Gemeindewanderung statt. Da darf ich den Dieter oder den Werner, einer von euch beiden oder ihr beiden zusammen, dürft uns darüber etwas erzählen.
Sprüht ja so vor Ideen. Und eine dieser Ideen ist, Mensch, das Wetter ist ja eigentlich noch schön, könnte man nicht doch noch eine Wanderung machen, so am Samstag, den 25. vielleicht? Da haben wir uns das überlegt, können wir machen. Und zwar die ausgefallene oder verlegte Wanderung am Senftenbergkeller, vom Senftenbergkeller aus. Wir denken so 9.30 Uhr, die Einzelheiten müssen wir noch bekannt geben, je nachdem auch, ob das Wetter auch passt. Gehen wir mal davon aus, wenn es schön ist, findet es auf alle Fälle statt. Und ja, das Nähere. Also ich stelle mir vor, dass wir das relativ unkompliziert machen, also ohne großen Anmeldeding drumherum. Wer um 9:30 oder zum Zeittreffpunkt einfach auf dem Parkplatz ist, der läuft mit. Und anschließend können wir dann auf den Keller. Ich denke, da müssen wir auch nicht vorbestellen, weil Samstagmittag wird da normalerweise nicht alles voll sein. Die haben genügend Plätze. Und der Spezialist für die ganze Strecke ist der Werner. Wenn jemand da Fragen hat, Kinderwagen taulich oder wie machen wir das, einfach direkt auf den Werner zugehen noch. Aber wie gesagt, wir werden das noch, nächsten Sonntag werden wir mehr wissen. Wenn man ein bisschen vorausschauen kann, wie schaut es aus und auch in der WhatsApp-Gruppe vielleicht noch bekannt geben, ne? Aber wenn das Wetter passt, können wir einfach nochmal wandern, ganz unkompliziert.
Also ein großer Parkplatz ist am Senftenberger Keller bei Gunzendorf ist das. Wer es nicht so kennt, in Gunzendorf gibt es genügend Hinweisschilder. Da treffen wir uns. Danke.
Okay, weitere Infos werden folgen. Danke für euer Engagement. Alle anderen Termine seht ihr an die Wand gebeamt und findet sie auf der Homepage beziehungsweise auch in der Gemeindeinfo, die in euren Fächern lag oder liegt oder draußen noch ausliegt. Geburtstage gibt es auch eine Handvoll, nämlich genau 3 in der kommenden Woche. Heute hat der Vincent Geburtstag, der ist leider nicht da. Am Mittwoch hat der Samuel Geburtstag und am Freitag die Maria. Allen Geburtstagskindern gottesreichen Segen für das neue Lebensjahr. Alles Gute, seid gegrüßt und gesegnet. Dann darf ich die Conny und den Dieter nach oben bitten. Wir haben jetzt eine Zeit des Lobpreises, wo wir Gott anbeten, wo wir Lieder zu Gott singen. Seid herzlich eingeladen.
In deinem Licht werde ich darf ich deine Wahrheit sehen vor dir. Müssen alle Schatten fliehen vor dir. Stehe ich in deinem See vor dir. In deinem Licht will ich leben und deinen Willen tun. Deinen Willen folgen, dir mein Leben anvertrauen. In deinem Licht will ich leben und deinen Willen tun.
Just to bring something that's of worth that will bless your heart. I bring you more than a song,
for a song in itself is not what you have required. You search much deeper.
All about you.
So groß.
will shine. Ich keinen Ausweg weiß, ist Hoffnung doch nicht weit. Und du es sie bereit, wenn Schwere mich umgeht und ich am Boden lieg, dann schau ich neu auf dich, erinnere mich, wie gut du bist. Ich keinen Ausweg weiß, ist Hoffnung doch nicht weit. Und du hältst sie bereit, und schwer mich umgeht, und ich am Boden lieg, dann schau ich neu auf dich. Erinnere mich, wie gut du bist. Ich lass mir die Freude nicht rauben, erhebe die Stirn, mein Glauben. Alle Dunkelheit muss fliehen. Meine Waffe ist mein Lied. Oh, 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 meine Stärke ist in dir. Oh, 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 und Freude bin ich hier. Oh, 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 meine Stärke ist in dir.
Stärke ist in dir. Oh, 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 oh.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr uns somit in den Lobpreis genommen habt. Halleluja. Das ist nicht der erste Moment in diesem Gottesdienst, der mich berührt hat. Ich will mit einer Frage einsteigen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Hier scheint was schiefgelaufen zu sein, oder? Hier liegen ja jetzt noch zwei Schultüten. Als ich heute Morgen in den Gottesdienstraum reinkam, lagen da drei Schultüten. Guck sich das eine an. Drei Schultüten gekauft, vorbereitet, jetzt liegen da zwei. Wie kann das sein? Warum? Und es hat einen ganz liebevollen Grund. Weil es war schon klar, dass es ein Schulkind gibt, was heute gesegnet werden soll, um als ABC-Schütze zu starten. Aber es könnte ja sein, dass noch ein anderes Kind da ist, das vergessen worden ist. Vielleicht auch ein Kind, was zu Gast ist, was auch in die Schule startet, damit es nicht vergessen wird. Und das finde ich ganz toll und ganz liebevoll und möchte einfach nochmal stellvertretend Danke sagen, dass ihr so liebevoll da jetzt auch die kleine Emily da, Empfang genommen habt, gesegnet habt. Sarah meine ich natürlich, aber Emily soll auch gesegnet sein, ja, genau. Und das finde ich ganz toll. Super, super. Ja, ist die Frage, ob man so Dinge sieht, immer wieder auch eine Sache, sich an Gemeinde zu freuen. Sehr schön, vielen Dank. Ja, mit dem Herrn unterwegs, mit dem Herrn unterwegs. Was ist dafür eigentlich wichtig? Wenn ich mit Gott lebe, mit Gott unterwegs sein möchte, was ist dafür eigentlich wichtig? Also ein strategischer Vorteil ist, wenn man verstanden hat, dass Christsein nur Sinn macht, wenn man mit der Bibel zusammen unterwegs ist. Alles Christsein, was einfach denkt, ich habe diese Meinung, ich habe mal das gehört und irgendwie will ich ein guter Mensch sein, ist allenfalls ein Anfang, aber wir brauchen die Bibel. Wir brauchen die Bibel. Das ist schon mal eine gute Sache. Und was natürlich noch vor der Bibel kommt, ist, sonst schlägt man die Bibel ja gar nicht erst auf, ist so diese Geschichte mit dem Herrn Jesus Christus. Christsein ohne den Herrn Jesus Christus in Existenz, in Absolutheit, macht auch keinen Sinn. Wir brauchen diesen Herrn, wir brauchen dieses Kreuz. Wir brauchen eine Entschlossenheit, eine Festigkeit. Das haben die meisten, glaube ich, alle schon mal gehört. Aber jeder, der sich damit aufgemacht hat, hat irgendwann gemerkt, so einfach wie es aussieht, ist es irgendwie gar nicht. Christsein ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Und heute möchte ich über etwas sprechen, was so wichtig ist, damit Christsein gelingt. Und dieser Punkt heißt, bleib als Christ nicht alleine. Bleib als Christ nicht alleine. Christen brauchen andere Christen. Warum? Weil wir letztendlich doch auf Menschen vertrauen und der Mensch braucht doch irgendwie neben Gott noch jemand anders? Nein. Weil ich sage ja nicht, Christen brauchen Menschen. Ich habe gesagt, Christen brauchen Christen. Christen brauchen Christen. Weil im anderen lebt Jesus eben auch. Im anderen lebt Jesus eben auch. Jesus ist da im anderen, in seinem Geist und als ein Gesprächspartner, der dich verstehen kann. Wir brauchen andere Christen, die uns verstehen, mit denen wir Dinge teilen können, wo wir zusammenstehen können, dass wir Dinge bewältigen. Weil vieles übersteigt unsere Möglichkeiten. Und das hört, auch wenn man Pastor ist, nicht auf. Nach dem Motto, wenn du denkst, wenn ich einfach ein bisschen größer bin, dann wird das alles. Nein, es bleibt so. Christen brauchen Christen. Und eine Sache, die dafür eine ganz herausragende Sache ist, das sind Hauskreise. Und darum soll es heute in dieser Predigt gehen. Ich möchte darüber sprechen, was Hauskreise sind, beziehungsweise welchen Sinn, welche Funktion Hauskreise haben. Und deswegen ist das hier heute mein Thema. Und sie trafen sie in Häusern, so heißt es in der Apostelgeschichte, Hauskreis, warum und wozu. Hauskreis, worum und wozu. Und ich habe euch dafür ein paar Punkte mitgebracht. Und bevor ich darauf diesen Sinn einsteige, will ich es ganz kurz beschreiben, weil vielleicht gibt es ein paar Leute, die doch nicht so vielleicht mal gehört haben, aber ich will einfach kurz das sagen. Ein Hauskreis heißt, dass sich einfach eine Anzahl von Christen oder welche, die es werden wollen, vielleicht so Minimum 3, können auch 10, 12 sein, irgendwie so eine Gruppe, die noch miteinander reden kann, wo jeder vorkommen kann, sich miteinander treffen. Die sich vielleicht einmal in der Woche oder alle 2 Wochen Zeit nehmen, miteinander das Stück Leben zu teilen. Ey, was hast du erlebt, wie geht's dir? Miteinander Bibel zu lesen, darüber zu sprechen, miteinander zu beten, vielleicht was miteinander zu essen, Gemeinschaft zu haben. miteinander zu singen, Gott zu loben, sich einfach in dieser Art und Weise Zeit zu nehmen. Sozusagen nichts Kompliziertes, aber etwas ganz, ganz Entscheidendes, eine ganz große Möglichkeit. Und was sich so vielleicht noch etwas unspektakulär anhört, möchte ich einfach mal so ein bisschen reingucken, warum das eigentlich so viel Sinn macht, was da eigentlich drin steckt. Als Pastor begegnen mir natürlich jetzt relativ viele Menschen und ich bekomme sehr viele unterschiedliche Art und Weisen, Christ zu sein, mit. Sehr, sehr unterschiedliche Christen. Und da gibt es so welche, und dazu darf ich mich auch zählen, die insofern Glück haben, in einer christlichen Familie leben zu dürfen. Ein Geschenk, ein Vorrecht. Vielen geht es aber nicht so. Die leben nicht in einer christlichen Familie. Oder haben vielleicht einen Ehepartner, der Jesus Christus noch nicht erkannt hat. Und da hängt eine Menge dran. Und dann ist dieser Punkt, Gemeinschaft zu haben, die christlich ist, plötzlich sehr knapp, sehr schmal, sehr schwierig. Und dann kann man, obwohl man im ganz normalen Alltag lebt, plötzlich erleben, dass man als Christ ganz schön allein ist. Und toll, wenn es den Sonntag gibt und man sich da gut aufgehoben fühlt in seiner Gemeinde, gut, wenn es so ist, aber dann kommt die Woche. Und dann kann es wie eine Oase sein, wie eine Art Leuchtturm, eine Hilfe, wenn es da so etwas gibt, eine Gruppe, da kann ich hingehen und da sind Leute, die denken wie ich. Ich weiß nicht, wie oft ich Gott schon dankbar war, auch jetzt so als Vater, wenn ich überlege, ich müsste über Geld mit meiner Frau entscheiden und sie wäre nicht Christ. Ich müsste über Erziehung entscheiden mit meiner Frau und sie wäre nicht Christ, weil da hängen ja so viel Werte und Dinge dran. Manometer. Aber vielen geht es so. Das Leben sieht genauso aus, sie müssen es alleine leben. Das ist ein hartes Ding. Und da wird es nochmal besonders spürbar, brauchen andere Christen, die mal auch so denken, die Dinge bestätigen, die Dinge ergänzen können, vielleicht auch Dinge korrigieren können. Und ich will das einfach mal so ein paar Punkte hier aufschreiben, habe ich mir mal so gedacht, und möchte so ein Stück weit den Sinn, wie gesagt, für Hauskreis so beschreiben und so ein bisschen die Vision aufzeigen, was es eigentlich damit auf sich hat. Und ich schreibe ihm jetzt mal als ersten Punkt christliche Gemeinschaft. Ne, Gemeinschaft ist ja nicht immer das Gleiche. Es gibt ja solche und solche Gemeinschaft. Gestern habe ich von einer Gemeinschaft bei mir zu Hause mitbekommen. Meine Frau und ich haben gestern Abend noch Scrabble gespielt und draußen war es laut. Ich wohne aber nicht im Zentrum von Forchheim. Ich wohne auf dem Land. Aber in der Nachbarschaft war eine Party und die wurden immer lauter, immer fröhlicher, je später es wurde. Und die sangen auch Lieder, die nicht in unserem Gesangbuch stehen. Genau. Ne? Und darf es ja auch geben. Irgendwann dachte ich auch so, Mensch, müssten nicht mal leise sein. Ne? Und da meinte Kerstin irgendwie so, ach Mensch, die freuen sich einfach auch, dass sie das mal wieder dürfen. Und dann so, okay, 5 gerade sein lassen, weil irgendwann nach Mitternacht hätten sie wirklich mal aufhören können. Aber naja. Ja, christliche Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, wo man auf gleiche Werte aufbauen kann, wo man sich ein Stück verstehen kann und wo man auch Probleme schildern kann, die andere gar nicht kennen. Weil wenn jemand Jesus nicht kennt, wie willst du mit dem über gewisse Zweifel sprechen? Wie willst du da sagen, Mensch, wie soll ich denn da beten? Das können viele gar nicht beantworten. Brauchst du diese anderen? Also eine große Chance, diese Art von Gemeinschaft zu haben und etwas beitragen zu können. Weil hier im Gottesdienst, wenn es so läuft, wie es soll, dann redet in der Regel hier vorne jemand. Ne? Es könnte auch so laufen, dass da jemand redet und da jemand redet, aber hier sind ja alle total gut sozialisiert und so, ne? Hier passiert das nicht. Ja? Aber im Hauskreis, da kannst du ganz anders zu Wort kommen. Und das ist so wichtig. Und wenn du das mal im Neuen Testament liest, dann hast du ganz oft das Gespräch. Jesus ist im Gespräch, nicht im Vortrag, in der Predigt, sondern Jesus ist im Gespräch mit den Leuten. Und das brauchen wir als Christen, dass man wirklich mal was fragen kann, was beibringen, beitragen kann. Und das eben ja auch nicht nur Fragen, sondern auch anderes. Ich lese euch mal eine Stelle aus 1. Korinther 14, 26. Was ist nun, liebe Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung, alles geschieht zur Erbauung, alles geschieht zur Erbauung. Zu erleben, ich kann auch was beitragen, ich bin auch Träger des Heiligen Geistes, da kann etwas fließen. Ja, ich komme vor, ich bin aktiv, weil das ist eine Falle für Christsein, das nur als Konsum zu leben. Ich gehe da sonntags hin, ich höre gut zu und versuche mich halbwegs ordentlich zu benehmen. Ich meine, immerhin, genau, da haben andere auch Freude, aber das ist eine gute Gemeinschaft, das ist eine christliche Gemeinschaft. Genau, Gott segne sie. Ja, also ein Raum, den der Hauskreis bilden kann, diese Gruppe, wo du vorkommst, wo du was fragen kannst und wo du was einbringen kannst, eben auch was Geistliches einbringen kannst, das ist eine ganz wichtige Seite, die wir brauchen. Das ist eine ganz wichtige Seite, dass wir das erleben, Gott ist in mir, Gott kann mich gebrauchen und das ist etwas, wo ich dann eben auch wachsen kann. Der zweite Punkt, den nenne ich mal Seelsorge. Mir hat mal ein Pastor gesagt, ein anderer Pastor, den ich schätze, die Hauskreise sind wie die Wirbelsäule einer Gemeinde. Seelsorge, okay. Seelsorge heißt, miteinander über das zu reden, was vielleicht besser werden sollte, irgendwie anders werden sollte und dass da einfach Gottes Hilfe kommt, mal in ganz kurzen Worten etwas zu sagen. Und nun ist natürlich ganz klar, dass ein Pastor Gesundheit. Das ist lustig. Auch bei meiner letzten Predigt ist die Tine ganz besonders vorgekommen. Ich weiß noch, als ich über die Hochzeit zu Kana gesprochen habe und gesagt habe, dass Jesus nochmal Wein macht, damit auch wirklich alle unterm Tisch liegen, ne? Da hast du dich auch so gefreut. Das freut mich, Tine. Genau, sei gesegnet. Genau, nein, man darf im Gottesdienst auch mal lachen. Ja, also Seelsorge, weil was natürlich der Punkt ist, ein Pastor hat natürlich immer Zeit, hat alle Kräfte und weiß eben auch alles. Deswegen bin ich auch Pastor geworden. Ne? Nein, vollkommener Unsinn. Ein Pastor hat natürlich auch seine Grenzen, weiß Dinge nicht, kann Dinge nicht. Und es ist überhaupt nicht möglich, dass das, was Gemeinde an Seelsorge braucht, durch den Pastor abzudenken. Es ist vollkommen, allein vom gesunden Menschen, vollkommen unmöglich, aber von Gott auch überhaupt nicht so gedacht. Sondern der erste und der hauptsächliche Seelsorger einer Gemeinde ist ja Jesus Christus selbst. Jesus Christus selbst ist der erste und hauptsächliche Seelsorger einer Gemeinde, der durch dich und mich zu anderen kommen soll. Ja? Der durch dich und mich zu anderen kommen soll oder unter uns wirksam werden möchte. Es ist das Natürlichste und sollte das Natürlichste in einer Gemeinde sein, dass sich ein Bruder, eine Schwester, ein Bruder, ihr wisst, was ich meine, ja, dass sich also zwei Menschen miteinander hinsetzen, über eine Sache, ein Problem, eine Herausforderung sprechen und dann zusammen beten. Und was sich so einfach anhört, ist einfach diesen Kanal zu Gott zu öffnen, den er gebrauchen kann. Wie oft habe ich das erlebt, dass in dieser ganz, ganz einfachen Form Gottes Hilfe, Gottes Trost, Gottes Ermutigung, Gottes Vergebung, Gottes Ratschluss, Gottes Korrektur, Gottes Lehren, Gottes Offenbaren, ich könnte weitermachen, passiert. Man muss kein Studium haben, und es ist manchmal auch nicht unbedingt ein Vorteil, ein Studium zu haben, damit dieses Helfen Gottes passiert. Und dieses, das sollte überall passieren unter Christen, ja, aber auch gerade im Hauskreis, wo eine Ebene ist von Offenheit, wir beten füreinander. Wir hören einander zu und dann kann Trost, Ermutigung, diese Sachen, die ich gerade genannt habe, können dann fließen. Ein Raum, wo eine Natürlichkeit ist, Dinge miteinander zu tragen, miteinander einzustehen und einfach da zu sein. Es ist so gut, darin zu investieren, in Gemeinschaft. Es gibt vereinzelt Gemeinschaften, die jetzt nicht Hauskreis sind, die das auch leisten können. Das ist aber selten. Manchmal sind es Mitarbeitsgruppen, Arbeitsgruppen, die das ein Stück weit abdecken, wenn die Arbeit nicht zu sehr im Zentrum steht, wenn man wirklich auch Zeit füreinander hat und wenn es nicht nur darum geht, die Aufgabe zu absolvieren oder auch andere langfristige Weggemeinschaften. Auch eine Zweierschaft kann das durchaus zum Teil auch leisten. Aber das Interessante beim Hauskreis ist, es sind eben nicht nur zwei, es sind 5, 6, 8 Personen. Da kommt natürlich auch eine andere Breite zusammen. Und es hat natürlich auch eine andere Kraft, ob man zu zweit betet oder ob man mit 8 Leuten betet. Ja? Es ist eine gute Sache, sein Leben zu bewältigen und natürlich auch für jemand anders da zu sein, um ihn an dieser Stelle zu dienen, auch wieder zu erleben, Gott kann mich gebrauchen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 11 heißt es, deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Ermahnt einander und erbaut. Das ist uns an ganz vielen Stellen in der Bibel aufgetragen, das füreinander zu tun. Und das heißt nicht einfach nur nett zueinander zu sein, sondern auch gerade sich in Beziehungen hineinnehmen zu lassen, wo dieses Ermahnen und Erbauen passieren kann. Und wenn dieses Ermahnen in der Bibel genannt wird, vielleicht denkst du gerade an deine Eltern, die immer den Zeigefinger vielleicht etwas sehr hochgehoben haben oder ich weiß nicht was. Ne? Dieses Ermahnen, das steht im Griechischen immer parakaleo, das heißt genauso auch ermutigen. Und das ist so der Ruf, der dein Leben begleitet zu verschiedenen Zwecken, sage ich jetzt mal. Kaleo heißt rufen, para ist so praktisch etwas, was daneben steht, dieses begleitende Rufen Gottes, ja. Der Heilige Geist wird auch der Paraklet genannt, kommt aus demselben Wort. Ist also sehr, sehr freundlich gemeint, ja, dieses Ermahnen. Ist sehr, sehr freundlich, sehr erbauend, sehr helfend gemahnt. Wie gesagt, der Heilige Geist im Griechischen hat genau diesen Namen. Und das kann passieren und das brauchen wir auch. Und auch wenn du hier am Sonntag bist, ist es, ich finde es so wichtig, nicht gleich nach Hause zu gehen, wenn hier der Segen gesprochen ist, sondern sich noch ein Stück weit Zeit für Gespräch zu nehmen. Das ist eine so wichtige Größe vom Sonntag. Gleichzeitig ist es natürlich ein bisschen begrenzt. Ja? So. Und wie gut ist es, wenn es irgendwo andere Felder gibt, von einer Zweierschaft, von geistlicher Freundschaft, von einem Hauskreis, wo das passieren kann, das Leben wirklich zu teilen und füreinander da einzustehen. Was macht es noch? Ich lese euch mal einen Vers aus Kolosser 3, Vers 16. Da heißt es, das Wort des Christus wohnt reichlich unter euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Das Wort Gottes wohne reichlich unter euch. Es ist auch schlicht eine gute Einrichtung, wenn du einmal in der Woche oder alle zwei Wochen einen Platz hast, wo du über das Wort Gottes ins Gespräch kommst. Ja? Einfach, dass du das lernst. Ne? Was sind denn das für Gleichnisse? Was ist denn die Bergpredigt ins Alte Testament? Der liebe Samuel, wer war der denn? Und so weiter. Und dass das Wort Gottes in dir Bestand gewinnt. Ja? Super, wenn jemand es drauf hat, jeden Tag die Bibel zu lesen, ne? Sagt es nicht weiter, aber selbst mir gelingt das nicht jeden Tag irgendwie. Ja? Aber was gut ist, wir haben ja Gott sei Dank ein Gedächtnis und dass der Bestand von Gottes Wort in uns gewachsen ist. Dass wir einen Bestand von Gottes Wort in uns tragen. Ne? Ich habe jetzt die Geschichte vom Auszug aus Ägypten, weiß nicht, eine Zeit lang her, dass ich das letzte Mal gelesen habe, weiß nicht, 2 Jahre, aber ich kenne sie, weil ich sie mir gemerkt habe und auch schon mehrmals gelesen habe. Und das Wort Gottes in dir Bestand gewinnt, dass es da ist, dass der Heilige Geist es in dir anrühren kann, es zu gebrauchen. Und gerade das Gespräch im Hauskreis, das Gespräch miteinander, ist so eine gute Chance, dass es auch, ist ja auch, was du selber aussprichst, was du mehrmals gehört hast, das merkst du dir auch eher, das Wort Gottes in dir mehr Bestand gewinnt. Und ich erlebe immer wieder eine Sache. Nun habe ich als Pastor ja ein bisschen mehr damit zu tun, mit Gottes Wort und manche Sachen, über die man dann so spricht, auch schon mal selber gelesen, drüber nachgedacht, vielleicht sogar schon drüber gepredigt. Aber ich erlebe jedes Mal, wenn ich in einer Hauskreissituation über eine Bibelstelle rede, dasselbe. Ich erlebe jedes Mal dasselbe. Jedes Mal erlebe ich eine Offenbarung, die ich vorher nicht hatte. Warum? Weil in den anderen eben auch der Heilige Geist wohnt und Gott gebraucht das. Jedes Mal. Und so ist es eben auch gedacht. Wir reden miteinander, wenn jemand darüber spricht, bezeugt er Gottes Wort, er fragt nach Gottes Wort, er sagt seine Gedanken, seine Offenbarung, was sie dazu hat. Und dann bekomme ich etwas, was ich vorher nicht wusste, was mir vorher nicht klar ist. Und dem Raum zu geben, dass wir Gottes Wort lernen. Also, lernen, ich sage jetzt einfach mal lernen Bibel, das ist natürlich ein bisschen kurz gefasst, aber so nenne ich das jetzt einfach mal. Nächstes schreibe ich mal hier ein Wort hin, das kaum gebraucht wird unter uns und das nenne ich Meisterschaft Jesu. Jesus ist der Meister, das wird relativ selten ausgesprochen, auch in unseren Liedern kommt das irgendwie leider nicht vor. Wir sprechen oft von Jüngerschaft, das ist auch gut und berechtigt, aber dem gegenüber steht der Meister, dass wir Jesus als diesen Meister brauchen. Aber das ist irgendwie gar nicht so einfach, oder? Man könnte ja sagen, jeder kann doch die Bibel lesen, weißt du doch Bescheid. Aber du musst es ja in dein Leben hineinbringen. Wie sieht das denn in meinem Leben wirklich aus? Wie ist das denn jetzt in meiner Ehe, mit meinem Arbeitgeber, mit meinen Kindern? Wie buchstabiere ich das denn jetzt wirklich durch? Das ist eine schwierige Aufgabe. Und welch ein Trumpf, welch ein großer Vorteil, wenn ich dann andere Christen habe, mit denen ich das durchsprechen kann. Stimmt, so kann ich Nachfolge hier wirklich leben. So kann ich das wirklich machen an dieser Stelle. So kann das wirklich funktionieren, dass ich mit anderen spreche und auch so meinen Weg finde und die mir vielleicht auch sagen, du, wie du das da siehst, das finde ich eigentlich ziemlich komisch. Aber hast du schon mal daran gedacht? Es ist so günstig, wenn ich andere Menschen, andere Christen in meinem Leben habe, die mir mal einen Kommentar reingeben können in mein Denken, der meinem Denken ziemlich widerspricht. Heißt, dass Gott mich bei Zeiten korrigieren kann, von manchem falschen Pferd irgendwie runterzukommen. Ganz oft erlebe ich das, wenn Christen irgendwie einen schiefen Weg einschlagen, ist das eigentlich immer gegeben, dass sie ziemlich allein auf ihrem Weg gewesen sind. Dass sie sich die Chance verstellt haben, dass jemand anderes, geschweige denn Leiterschaft, in ihr Leben bei Zeiten reinsprechen konnte, um vielleicht gewisse Gedanken bei Zeiten mal zu denken. Es geht nicht um Kontrolle und Fremdbestimmung, es geht darum, gewisse Gedanken bei Zeiten mal gedacht zu haben und sich vielleicht auch nicht in gewisse Sachen zu verrennen. Und das ist eben eine Instanz, wo Jesus durch den Bruder, durch die Schwester eben wirken kann, reinzusprechen. Als nächstes schreibe ich mal hin, eine Säule im Leben, eine Säule im Leben. Wir wünschen uns das alle nicht, aber es passiert, dass unser Leben manchmal einen Schlag kriegt, wo echt Leid auf uns zukommt, wo wir echt erschüttert werden. Und wie glücklich kann dann ein Christ sein, wenn er bei Zeiten in Beziehungen investiert hat, zum Beispiel im Rahmen eines Hauskreises, wo er ein Stück steht und dann diesen Hauskreis wie eine Säule erlebt. Wie gesagt, wichtig ist dieses wirklich integriert sein, mit anderen Christen in Verbindung zu stehen. Ich möchte da ein Zeugnis möchte ich erzählen. Und zwar, wir haben unser Sohnemann, das habe ich auch am Donnerstag bei 55 plus erzählt, da hatte unser Benjamin, unser Jüngster, als er 20 Monate alt war, einen Unfall. Am Tag vorher hatten die größeren Kinder im Garten gespielt und Wasserschlacht gemacht und da gab es so ein Bassin, so einen dicken Pott mit Wasser, so. Und so die Kante ungefähr so 50, 60 Zentimeter hoch, ging eine Menge Wasser rein und dann Wasserbomben gemacht und die schwammen da auch drin. Und er mit seinen 20 Monaten stapfte da im Garten rum und fand diese Wasserbomben dann extrem interessant. Hatten wir aber nicht gemerkt, dass er im Garten rumlief. Und dann ging er dahin und versuchte an die Wasserbomben zu kommen, kippte rein und war dann mit seinem Gesicht auch im Wasser. Und wenn Kinder so klein sind, können sie zum Teil, wenn das Gesicht unter Wasser ist, dann auch nicht durch zur Seite und was sich helfen, das schafft er auch nicht. Und dann fand Kerstin ihn draußen und er atmete nicht mehr. Er hing da also so drin im Wasser, er war auch schon etwas blau geworden und er atmete nicht mehr. Und dann fand Kerstin ihn. Und es war ein krasser Schrei, den ich dann hörte. Ich war woanders im Haus, ich war ein Glück zu Hause. Und dann kam sie mit ihm rein und dann habe ich Wiederbelebung gemacht. Sie hat den Notarzt gerufen. Und er kam dann irgendwann auch langsam zurück, wobei unklar war, wie lange war er ohne Sauerstoff, was ist mit dem Gehirn passiert, das war unklar. Und dann kam auch der Notarzt relativ schnell und dann lief es so, Kerstin fuhr im Notarztwagen vorne mit und ich fuhr im Auto hinterher und tat dann das, was man im Autofahren natürlich normalerweise nicht macht. Ich schrieb dann WhatsApp-Nachrichten an andere Christen, so zu beten. Ne? Und so fuhren wir dann nach Kempten. Und es war noch auf der Fahrt, die Fahrt nach Kempten dauerte so gute 20 Minuten so zum Krankenhaus und es war noch auf der Fahrt, dass ich so Rückmeldung bekam, ja, wir beten. Und das große Fragezeichen war, ja, ich wusste, dass er noch lebt, aber ich wusste nicht, was für einen Sohn werde ich zurückbekommen, was ist mit ihm passiert. Und war Kerstin eben auch da mit den Ärzten Behandlung und ich war eben außen vor, ich betete und schrieb mit anderen und so und das Gebet passiert. Und ich merkte die Rückmeldung, dass, ja, wir beten, dann schrieben mir zum Teil Leute, die ich gar nicht kannte, ja, wir beten auch. Und dann waren das also Leute da aus dem Allgäu, dann waren bald Kontakte nach Ostfriesland, wo ich vorher Pastor gewesen war, die schrieben dann da, wo wir studiert hatten und plötzlich überall in Deutschland bildeten sich praktisch so wie Netzwerke dafür zu beten, dass Gott einfach eingreift, dass Gott bewahrt. Und das Krasse war, dass ich einfach merkte, ich hatte eine Ruhe und ich konnte handeln, ne? Weil das ist ja auch echt so eine Last, die da auf dich kommt. Und ich konnte auch immer wieder weinen. Immer wieder kam eine Freiheit, dass ich weinen konnte, weil mir war auch klar, dass ich in einem Schock bin und dass meine Seele das irgendwie verarbeiten muss. Und wir haben diese Rückmeldung, dass andere Geschwister da sind, hat immer wieder geholfen, dass meine Seele wie durchatmen konnte und wie rausweinen konnte. Und so bin ich aus dieser ganzen Geschichte seelisch sehr, sehr, sag ich mal, geschützt rausgekommen, sage ich jetzt mal, ne? Weil andere da waren, weil ich nicht allein war. Und nach ungefähr 30 Stunden, da war dann so eine Nacht dazwischen und bis er dann wieder richtig da war und so, habe ich dann im Kempner Krankenhaus in so einer Rasenfläche mit ihm Fußball gespielt. Und das war das größte Fußballspiel meines Lebens. Und ich habe ihn wiedergekriegt, oder wir haben ihn wiedergekriegt. Aber ich weiß, wir haben nicht einfach Glück gehabt, sondern Gemeinde hat, oder Christen haben zusammengestanden. Halleluja, Halleluja. Was bin ich froh, dass ich kein isolierter Christ gewesen bin zu dem Zeitpunkt, sondern dass ich wen anschreiben, wen anrufen konnte. Das ist eine ganz wichtige Dimension von Hauskreis. Es muss nicht Hauskreis sein, aber gut, wenn es Hauskreis ist, dass man sich an andere Christen wenden kann. Weil Jesus hat uns nicht gesagt, dass das alles hier ganz einfach und alles so ganz gut ist. Er hat gesagt, ich bin bei dir, ich bin stark und dass wir miteinander unterwegs sein sollen. Das ist so, und das kann dich natürlich auch das verändert einen natürlich auch, wenn du sowas erlebt hast. Zu dieser Aktion, was ich gerade erzählt habe, könnte ich noch einiges erzählen, aber das würde jetzt zu weit führen. Ein nächstes Feld von Hauskreis ist ein Übungsfeld. Ja. Du hast die Chance zu üben. Wo habe ich predigen gelernt? Wo habe ich gelernt zu verkündigen? Ich habe es im Hauskreis gelernt. Ich habe dort immer wieder mal ein Thema gemacht, habe das vorbereitet und das war mein Feld, wo ich praktisch Verkündigung gelernt habe. Andere haben dort vielleicht gelernt, sage ich mal, in der Gruppe Lobpreis zu machen. Andere haben da vielleicht gelernt, ich traue mich zu beten, auch wenn andere da sind. Haben gelernt, ich kann von meinem Leben erzählen, ich kann Zeugnis geben. Oder haben im Hauskreis gelernt, Gott kann mit mir was anfangen. Ich kann ja auch was machen. Ich kann ja mehr als zuhören. In Römer 12, Vers 4 bis 5 heißt es, denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei es Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei der Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der abgibt, der gibt im freundlichen Geben oder auch der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Gott hat Gaben gegeben. Es gibt die, sag ich mal, natürlichen Gaben. Ja? Zum Beispiel ist jemand vielleicht nicht auf den Mund gefallen, kann gut organisieren, hat Freude an Kreativität, etwas schön zu machen, gastfreundlich für andere zu kochen, gibt viele natürliche, kostbare Gaben. Und dazu gibt es dann, dass durch den Heiligen Geist nochmal extra Gaben kommen, wie Weissagung, wie Barmherzigkeit, wie Glauben, verschiedene Gaben. Aber wie geht denn das jetzt mit diesen Gaben? Wie mache ich denn das jetzt? Und der Hauskreis ist eine super Gelegenheit, in einer überschaubaren Gruppe, wo es ein gewisses Vertrauenslevel geben sollte, einfach diese Gaben so zu üben. Wie geht denn das, sich selbst zu erfahren? Was habe ich denn? Wie funktioniert es denn bei mir? Wie funktioniert es mit den anderen? Wie funktioniert es auch vielleicht mit anderen Gaben so zusammen? Zum Beispiel bei der Gabe der Prophetie ist es ganz, ganz wichtig, dass das mit dem Thema Leitung harmoniert. Der einen prophetischen Eindruck bekommt, ist nicht gleich der Chef, Gott hat gesagt und der Wille, so ein Paradefehler. Ne, und diese Dinge einfach zu lernen. Hauskreis als Übungsfeld. Hauskreis als Übungsfeld. Der nächste Punkt, der Hauskreis ist ein gutes Feld, um dienen zu lernen. Es gibt ein, ich möchte es sogar Schlüsselwort nennen, für Nachfolge, ist das Thema Dienen und Demut in sein Leben aufzunehmen. Ich lese mal aus Philipper 2, die Verse 3 bis 5. Tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern dass in der Demut einer dem anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern jeder auch auf das, was dem anderen gut tut. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Eine Gesinnung von Demut, den anderen höher zu achten als sich selbst. Nun will ich mal kurz fragen, wer von euch war denn alles schon mal in einem Hauskreis? Okay, jetzt mal alle melden, wo das immer richtig super funktioniert hat in eurem Hauskreis. Okay, bei Dieter, bei Harald und bei Waltraud. Okay, das waren ungefähr 10%, von denen Sie sich gemeldet haben. Ne? Warum sage ich das? Das ist natürlich, das Thema Dienen ist etwas, was uns nicht in die Wiege gelegt ist, weil es dem Wesen des Menschen, der sich von Gott getrennt hat, nicht entspricht. Der muss sich nämlich um sich selber kümmern, weil er gerade keinen Gott hat. Und jeder, der zu Gott kommt, muss lernen, dass Gott einen versorgt, dass man ihm vertrauen kann, dass er einem hilft und dass wir eine Freiheit haben, anderen dienen zu können, denn er dient uns. Und ein Hauskreis ist natürlich ein Stück eine enge Gemeinschaft. Ja? Und in einer engen Gemeinschaft, da wird es manchmal auch ein bisschen hakelig, man wird gerade herausgefordert und kann genau eben das lernen. Ein Hauskreis ist die Chance für Charakterbildung. Ist das, was Nachfolger eigentlich ausmacht, wirklich ein Stück durchzubuchstabieren und darin zu wachsen. Und ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ich hätte eigentlich noch 3-4 Punkte, aber ich denke, ich muss hier langsam mal hier die Kurve kriegen. Darin liegt natürlich auch das Fundament, dass Leiterschaft entsteht. Weil das ist der Kern von Leiterschaft, zu dienen. Sonst muss man nicht leiten. Wenn man einfach nur schlau ist und der Beste, dann geht das im Reich Gottes ziemlich schnell schief. Aber darum geht es, zu dienen. Deswegen, wenn du irgendwie einen Ältesten hast, schau mal, der wird in der Regel mal Hauskreisleiter gewesen sein. Ja? Warum? Weil im Hauskreis tust du genau das Gleiche, was du nachher in der Gemeinde in groß tust. Ne? Du hast eine gewisse Gruppe, um die du dich kümmerst, die du verstehen musst, wo auch nicht alles einfach so geht. Du musst überlegen, wie geht es denn? Du musst schauen, wie kann man den anderen gewinnen oder wie können wir miteinander eine Lösung finden, das Ganze auf das Wort zu gründen, auf die Bibel zu gründen. Und so ist es ein super Trainingsfeld für Leiterschaft. Ein super Trainingsfeld für Leiterschaft. Von daher, wenn du vielleicht in deinem Herzen spürst, eigentlich ist es etwas, was Gott in mir angelegt hat zur Leiterschaft, du fragst dich aber, wie könnte der Weg dahin aussehen? Vielleicht ist es genau dieser Punkt, dass ein Hauskreis dieser Ort ist, sich in Leiterschaft von Gott Learning by Doing fördern zu lassen. Okay, soweit heute mal über das Thema Hauskreise zu sprechen. Warum Hauskreise? Was ist der Sinn, das Potenzial, die Chance von Hauskreisen? Und nimm das mal auf. Ich sehe das als etwas, was für uns als Gemeinde, ich sag mal, in den nächsten 2 Monaten ein besonderer Punkt sein soll. Es war schon im letzten Sommer, Herbst, nee, nicht im letzten Jahr, dass eigentlich ein sogenanntes Hauskreisprojekt im Gange war. Das hatte damit zu tun, dass 2 Hauskreise ihre Leiter verloren hatten und sich das nicht recht fand. Wir waren in so einem Neugründungsprozess und durch Corona ist da leider eine Blockade reingekommen, dass das unterbrochen werden musste. Und das möchte ich jetzt neu beginnen und wirklich zu schauen, wo kann in unserer Gemeinde Hauskreis neu wachsen? Wo kann sich Hauskreis neu sammeln? Und das zu schauen, und da möchte ich mich auch gerade in den nächsten Wochen einbringen und diese Predigt als eine Idee, Hauskreis, warum? Worum geht es da eigentlich? Halleluja, eine wirklich tolle Chance und würde das Ganze jetzt gern mit einer kleinen Stille und dann mit einem Gebet abschließen. Vielleicht ruhig ein bisschen Musik reinspielen. Herr, ich lobe dich, dass du uns zusammenberufen hast. Ich lobe dich, Herr, für die Weggemeinschaft, die du uns eigentlich schenken möchtest mit anderen Christen. Und ich möchte dich um Gnade bitten, Herr, dass wir diese Weggemeinschaft als Christen miteinander tiefer verstehen. Herr, und du bist der gute Hirte, Jesus. Du siehst jeden Einzelnen, du kennst jeden Einzelnen so viel besser, als er sich selber kennt. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass dein Wille in dieser Gemeinde geschieht und dass da, wo du der gute Hirte bist, wir uns praktisch auch behirten lassen, dass wir uns zusammenfügen lassen, dass wir auch dich als diesen Hirten erleben in Gemeinschaft. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du Gnade gibst, dass in dieser Gemeinde neue Hauskreise entstehen können und bestehende Hauskreise gesegnet, erfüllt sind und lebendig sind. Herr, ich bete um deine neue Kraft, um deine Liebe, um neues Leben in unserer Gemeinde, das sich in Hauskreisen, in Begegnung wirklich ausdrückt. Wo der Einzelne vorkommen kann, wo der Einzelne sich einbringen kann, wo du durch den Einzelnen dich verherrlichen kannst und den Einzelnen anrühren kannst. Wo es persönlich ist, wo man einander begegnet. Ich bitte dich um deinen Segen, um deine Gnade. Herr, wo du das Haus nicht baust, baut der Erbauer vergebens. Bitte baue du hier weiter Hauskreise. Danke, Jesus Christus. Amen.
Ja, vielen Dank, Mike. Du hättest eigentlich gleich da bleiben dürfen, aber du darfst gleich wieder hochkommen und ich darf die Familie Osteroth mit nach vorne bitten und dann übergebe ich wieder an dich, Mike.
Ja, genau, kommt doch mal nach vorne. Prima. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht stellt ihr euch mal ganz kurz vor, vielleicht kann euch nicht jeder genau zuordnen, vielleicht sagt er zwei, drei Worte.
Ja. Also, ihr kennt uns wahrscheinlich in ganz verschiedenen Konstellationen. Also, am Anfang war ich alleine hier, dann waren wir zu zweit, dann schienen wir zu dritt zu werden. Und unsere kleine Magdalena ist ja dann kurz vor der Geburt heimgegangen. Und dann ist das unfassbare Wunder passiert und wir sind doch zu dritt geworden. Das ist unsere Anna Rahel. Und jetzt sind wir auf eine völlig andere Art und Weise, als wir je gedacht hätten, zu viert geworden. Unsere Emily ist nämlich, manche Kinder hat man von Anfang an im Bauch und andere von Anfang an im Herzen. Emily haben wir angenommen, aber ich sage euch, wenn ich nicht wüsste, dass ich sie nicht geboren habe, könnte ich euch erzählen, wie die Geburt verlaufen ist. Das ist unser Mädchen und ich habe zwei Mädchen in meinem Bauch getragen und darf jetzt zwei Mädchen aufziehen und das ist, wow, Gott ist groß. Ja, genau. Und jetzt habe ich unseren Namen ganz vergessen, der Daniel. Hallo. Und ich bin die Katja, aber ich denke, einige wissen schon noch, wer wir sind. Und wir wohnen in Nürnberg, waren lange Zeit noch hier in der Gemeinde, sind immer gefahren, haben dann irgendwann festgestellt, dass es zu dritt mit Kind einfach echt schwierig ist, da als Familie noch ein Leben dann am Sonntag irgendwie hinzukriegen, wenn man dann doch so eine weite Fahrt hat und das immer echt kompliziert war. Und haben uns dann entschieden, uns umzuschauen. In einer Gemeinde in unserer Nähe, haben auch eine gefunden, die Gemeinde am Wetterkreuz in Erlangen-Tennlohe, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was, fühlen uns da auch sehr wohl und durch Corona war das jetzt alles so kompliziert, dass wir, und dann kam ja bei uns auch die eine oder andere Überraschung, weil das geht ja dann immer ganz schnell, wenn man ein Baby aufnimmt und dadurch war das alles ein bisschen schwierig und wir konnten jetzt lange nicht kommen und ein bisschen kompliziert, genau. Und jetzt sind wir da und da wir uns entschieden haben, in die Gemeinde am Wetterkreuz einzutreten, möchten wir einfach einen freundlichen Abschied, ein freundliches Auseinandergehen machen und haben gesagt, wir kommen einfach nochmal zu einem Gottesdienst, wo wir nochmal Ade sagen, aber nicht für immer.
Ja, prima. Das ist, finde ich, schön und es freut mich, dass ihr da einen neuen Platz gefunden habt, eine neue geistliche Heimat und ich musste so im Vorfeld zu dem Gottesdienst denken, so zu dem kleinen Menschen, den ihr aufgenommen habt, dass Jesus sagt, wer so einen kleinen aufnimmt, der hat mich aufgenommen. Halleluja. Ja, möchten wir euch gern segnen für euren neuen, ja, für diesen weiteren Lebensweg dort. Genau, steht mal auf, wir gern Gottes Segen über euch aussprechen. Und wünschen euch einen wunderbaren weiteren Weg dort und freuen uns, wenn ihr dann mal wiederkommt. Jesus Christus, ich preise dich. Ich danke dir, Herr, dass du hier in das Leben dieser Menschen gekommen bist. Und ich danke dir, Herr, dass sie jetzt zwei Mädchen haben dürfen. Ich lobe dich über deine Güte und deinen großen Trost, den du auch hier gibst. dein Schild, den du schenkst. Herr, du bist der Gott des Trostes, so steht es auch in deinem Wort geschrieben. Und so segne ich euch im Namen Jesu Christi, dass der Herr sich euch weiter zeige, dass ihr ihn weiter erkennt in euren Wegen, dass er euch führt und dass ihr ihn immer wieder erkennt als diesen Hirten, diesen Freund, diesen Vater und euch freut an eurem Gott. Dafür segnen wir euch und befehlen euch ihm an. Er segne euch, gebe euch Gnade, dort weiter euer neues geistliches Zuhause zu finden und froh zu sein und Frucht zu bringen. Und so wie ihr jetzt auch ein Segen seid im Leben des einen kleinen Menschen und des noch mehr, glaube ich, in dem Leben dieses noch kleineren Menschen, dass ihr dort auch ein Segen werdet, dass ihr Frucht bringt, Gottes Leben in eurem Leben geschehe. Der Herr segne und hüte euch im Namen Jesu. Amen. Ja, prima. Auf Wiedersehen.
Ein paar letzte Ansagen habe ich noch. Mike hat vorhin erwähnt, dass es gut ist, am Sonntag nicht gleich nach dem Segen nach Hause zu stürmen, sondern noch ein bisschen hier zu verweilen. Wir haben super Wetter. Stellt euch draußen zusammen, unterhaltet euch über die Predigt, über das, was euch wichtig ist, was euch bedrückt. Nutzt einfach die Möglichkeit, noch ein bisschen hier zu bleiben. Wem was auf dem Herzen liegt, wer noch einen Segen braucht, es wird hier ein Gebetsteam stehen. Wendet euch vertrauensvoll an die beiden und sie werden für euch beten oder euch segnen. Und wer noch ein bisschen Geld hier lassen möchte, das Kollektenkörbchen steht am Ausgang draußen, legt da gerne noch was ein. Dann darf ich den Mike jetzt nochmal bitten, weil er hat noch einen Segen für uns und ich bitte euch, dazu aufzustehen.
Ja, himmlischer Vater, ich danke dir für deine Güte. Danke, was du heute gegeben, geredet hast, gezeigt hast oder auch Einsicht geschenkt hast oder auch Menschen erinnert hast. Bitte bewahre das. Das spreche ich als erstes. Der Herr bewahre dir und bewahre du, was du heute empfangen hast und tue, was du eigentlich weißt, was du tun sollst. Sei gesegnet dafür und sei nicht nur ein Hörer, sondern auch ein Täter des Wortes. Und Herr, wir bitten dich um deinen Segen, mein Gott. Und so möchte ich sprechen, Jesus Christus, in deinem Namen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Im Namen Jesu Christi. Amen. Und ich möchte euch am Schluss noch ganz kurz bitten, wo wir uns jetzt dieser Freiheit erfreut haben, ohne Maske diesen Gottesdienst zu genießen, dass ihr, wenn ihr jetzt vom Platz aufsteht, sie annimmt. Wir wollen nicht, wer den kleinen Finger nimmt, die ganze Hand nehmen, sondern dass wir uns, wenn wir aufstehen, die Maske aufsetzen und draußen gucken wir mit Abständen, schau, was für dich richtig ist. Wir haben eigentlich gesagt, dass wir auf dem Parkplatz die Maske auch tragen, weil wir das mit dem Abständen letztendlich nicht realisiert haben. Guckt, wenn ihr es realisiert, ist gut. Ansonsten lasst uns mit diesem Begleiter entsprechend unterwegs sein.